Ja, wir haben eben schon in der Einleitung einige Verse gehört aus der Apostelgeschichte, wo uns in wenigen Worten das Pfingstfest beschrieben worden ist, was geschehen ist. Ich würde heute gern in der Predigt auf hauptsächlich einen Vers eingehen, der sich weniger mit dem Pfingstfest als solchem beschäftigt, sondern eigentlich mit den Auswirkungen des Heiligen Geistes, mit dem, was das dann im Endeffekt auch für uns als Menschen, für uns als Christen bedeutet, dass Gott seinen Heiligen Geist geschickt hat und geschenkt hat. Ich denke, da haben wir im Neuen Testament eine Menge Aussagen dazu. Da können wir uns viele Gedanken machen. Ich lese den Vers, den Predigtext vor aus 2. Timotheus 1, die Verse 6 bis 8. Da schreibt Paulus an den Timotheus: Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Soweit dieser Text. Wenn wir Pfingsten feiern, wenn ich am Pfingsten denke, und ich unterstelle das jetzt einfach mal, ohne dass ich gefragt habe, das wird den meisten so gehen, ja, dann denkt man so an die großen Sachen eigentlich, an die Wunder, die geschehen sind, das Brausen des Windes, diese Feuerflammen, die vom Himmel kamen, die sich auf die Köpfe der Apostel gesetzt haben, an einfach die Gegenwart Gottes, an die Macht Gottes, die durch diese Ereignisse deutlich geworden sind, dass die Apostel plötzlich in fremden Sprachen reden konnten, dass die Menschen das gehört haben und sich bekehrt haben. Wir denken vielleicht an die Predigt von Petrus, seine erste große vollmächtige Predigt, bei der sich gleich vierstellige Menschenzahlen bekehrt haben und die erste Gemeinde dann im Endeffekt gebildet haben. Viele Bekehrungen, Menschen, die getauft werden mussten. Das sind so diese Schlaglichter, die man sicherlich vor Augen hat, wenn man an Pfingsten denkt, an das erste Pfingstfest. Brausen vom Himmel, gewaltiger Wind, Zungen wie von Feuer, die sich auf jeden setzten. Das Wunder der Sprachenrede. Das ist so die eine Seite. Wenn wir diesen Text uns genauer angucken, den ich gerade gelesen habe aus dem 2. Timotheusbrief, dann klingt das so ein bisschen anders. Dann hat man so einen Eindruck, hier schlägt Paulus vielleicht ein bisschen zurückhaltendere Töne an. Er schreibt an seinen Mitarbeiter, an den Timotheus, der offensichtlich, ich denke, davon können wir ausgehen, sonst würde Paulus das sicherlich nicht so formulieren, an der einen oder anderen Stelle seine Fragen und seine Probleme vielleicht auch hatte. Da ist vom Heiligen Geist die Rede. Und das erste Stichwort, was uns so auffällt, das ist Furcht. Das Wort, was hier steht, kann man in verschiedene Richtungen übersetzen. Furcht ist vielleicht so ein Mittelding von all dem. Man kann es ein bisschen locker übersetzen mit Schüchternheit. Timotheus war vielleicht so ein ganz zurückhaltender. Man kann es aber auch ins andere Extrem hinein sagen. Feige, eine peinliche Angst aufgrund eines schwachen Charakters, also auch so eine heftige Formulierung kann das bedeuten. Also das Spektrum ist relativ groß. Und im Gespräch oder in diesem Brief an den Timotheus bringt Paulus das so zum Ausdruck. So ist der Geist Gottes nicht. Diese Furcht, die hier beschrieben wird, die ist nicht in dem Heiligen Geist. Werden wir gleich noch drauf kommen. Ich denke, Timotheus hat sicher den ein oder anderen Auslöser gehabt, in so ein Denken zu verfallen, diese Furcht, dieser Furcht in seinem Leben irgendwie Raum zu geben. Mit Paulus rumzuziehen war sicherlich nicht einfach. Da stand man ständig irgendwie in der Bedrohung, in der Gefahr, verfolgt zu werden, mal eins auf den Deckel zu bekommen oder vielleicht schlimmer, eingesperrt zu werden. Paulus saß ja des Öfteren im Gefängnis. Aber auch in den Gemeinden, in denen er diente, da war auch nicht immer alles Zuckerschlecken. Das ging bis dahin, dass man einfach auch seine Leiterschaft in Frage gestellt hat, dass man das nicht ernst nehmen wollte. Ach, Timotheus, der ist ja noch jung. Was hat der uns denn zu sagen? und auch Auseinandersetzungen mit fremden Lehren, mit falschen Lehren, das kann auf Dauer ermüdend. Da kann man auf Dauer schon irgendwie in eine niedergeschlagene, in eine ängstliche Stimmung verfallen. Also ich glaube, wenn Paulus das hier sagt, so ist der Geist Gottes nicht, diese Furcht ist nicht im Geist Gottes, dann macht er das schon sehr bewusst, um dem Timotheus etwas zu sagen und um ihn zu ermutigen. Gründe, erschrocken, ängstlich zu sein, hat Timotheus sicherlich immer wieder genug gehabt in seinem Leben. Aber ich habe so einen Eindruck in dieser Formulierung, die Paulus hier gebraucht, dass er nämlich den Geist Gottes mit dieser Furcht kombiniert. So fängt dieser Vers ja an, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Irgendwie, das passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Dieser Geist Gottes und Furcht, das ist ja vom Begriff her eigentlich schon absurd, wenn man es genau nimmt. Wenn wir an den Geist Gottes denken, ja, vielleicht denken wir an den Schöpfergeist, der schon bevor die Welt geschaffen war, über den Wassern schwebte. Dann denken wir vielleicht an diesen Geist, der zu Pfingsten Wunder tat. Oder es gibt sicherlich manches andere, was uns in den Sinn kommen kann. Aber ich denke, wir denken doch nicht an Furcht und an Angst, wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken. Der Geist Gottes, ein Geist der Furcht, das ist doch eigentlich absurd. Diese Formulierung, die ist doch eigentlich unlogisch. Das gibt es nicht. Furcht ist doch keine Charaktereigenschaft Gottes, mit der er uns jetzt irgendwie beeindrucken könnte oder die wir von ihm erwarten würden. Wenn wir die Apostel anschauen, vor und nach Pfingsten, dann sehen wir vor Pfingsten verängstigte Apostel, die sich versteckt haben, die sich eingeschlossen haben. Und nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, gehen die auf die Straße und fangen an zu predigen. Und da bekehren sich 3000 Leute. Das hat nichts mit Furcht zu tun. Der Heilige Geist ist kein Geist, der irgendwie Furcht oder Ängstlichkeit ausstrahlt und das irgendwie verkörpern würde. Aber offensichtlich braucht Timotheus diese Erinnerung, dass das so ist. So ist der Heilige Geist eben nicht. Erinnere dich daran. Gottes Geist ist ganz anders. Du kannst von ihm ganz andere Dinge erwarten. Gottes Geist steckt nicht in den gleichen Begrenzungen wie du, Timotheus. Gottes Geist hat ganz andere Möglichkeiten, als du das von dir aus hast, als du das erwarten würdest. Timotheus hatte Grund zur Furcht, sicherlich. Sein Leben gibt Anlass dazu. Und ich glaube, auch in unserem Leben kann es Anlässe geben, sich zu ängstigen, sich zu fürchten, niedergeschlagen zu sein. Paulus ermutigt eben, nicht in dieser Angst zu verfallen. Der Geist Gottes, dieser Geist, der uns geschenkt ist, das ist ein Geist, der eben keine Furcht in sich trägt. Im direkten Zusammenhang hier in dem Text geht es eigentlich um zwei konkrete Dinge zunächst mal, warum Timotheus keine Furcht haben soll. Da geht es darum, das Evangelium weiterzusagen. Fürchte dich nicht, schäme dich des Evangeliums nicht, fürchte dich nicht, wenn du das Evangelium weitersagst, wenn du mit Menschen im Gespräch bist. Ich muss sagen, ich finde das tröstlich, dass einer, der mit Paulus rumzieht, der so seine Erfahrungen schon gemacht hat in Sachen Evangelisation, dass der das gesagt bekommt. Fürchte dich nicht. Dass auch er das nötig hatte, dass auch er sich ermutigen lassen musste, der viel Erfahrung als Missionar und als Mitarbeiter hatte. Fürchte dich nicht, schäme dich des Evangeliums nicht. Auch Timotheus hat es offensichtlich nötig. Und der zweite Aspekt, den Paulus hier nennt, auch in Bezug auf seine Person vor allem, das finde ich spannend, da geht es um die Furcht, zu anderen Christen, in diesem Fall zu Paulus zu stehen. Verwundert vielleicht im ersten Augenblick, fürchte dich nicht, zu mir zu stehen. Diese zwei Aspekte, schäme dich nicht des Evangeliums, denn die Botschaft ist glaubwürdig. Das, was wir verkünden, das, was du verkündest, das ist glaubwürdig. Das ist eben nicht peinlich oder antiquiert. Wir müssen da vor Menschen keine Furcht haben, weil es das Beste ist, was Menschen passieren kann, wenn sie das Evangelium hören und ihm Glauben schenken. Ich muss sagen, mich ermutigt das schon ein Stück, das zu sehen, dass die Menschen, die Männer der Bibel damals nicht anders waren als wir. Da gab es so Draufgängertypen und da gab es so ganz zurückhaltend und jeder hat so seine Charakterstärken und Schwächen gehabt und seine Phasen gehabt, wo auch mal ein Zweifel und eine Entmutigung da war, eigentlich alles ganz normal. Und mit diesen Menschen schreibt Gott Geschichte. Auch mit diesem Timotheus hat Gott Geschichte geschrieben, der offensichtlich auch seine Ängstlichkeiten hatte und nicht wusste, wie es weitergehen sollte oder wie er Sachen einordnen sollte. Schäme dich des Evangeliums nicht, kriegt er gesagt. Und er nimmt sich das zu Herzen. Und schäme dich nicht meinetwegen, sagt Paulus hier im zweiten Schritt. Das finde ich eigentlich ganz spannend, dass Paulus das für nötig hält, das seinem engsten Mitarbeiter zu sagen, schäme dich nicht für mich. Ich weiß nicht, Grund gab es da wahrscheinlich auch. Wie fühlt man sich da, wenn sein Lehrer, wenn der, dem man vertraut, wenn der, von dem man schon viel angenommen hat, wenn der plötzlich im Gefängnis sitzt? Ist doch peinlich, oder? Nicht, dass man da vielleicht auch Angst kriegen könnte, dass einen das selbst trifft, aber das ist doch unangenehm. Das ist doch peinlich. Mit so einem werde ich in Verbindung gebracht. Mit dem hänge ich zusammen. Und manchmal kann es einem ja so gehen mit den lieben Geschwistern in der Gemeinde, mit den lieben Geschwistern, die man sonst irgendwie kennt. Da gibt es einen Bruder, eine Schwester und das ist irgendwie alles so komisch, so anders, so ungeschickt. Man kann das irgendwie gar nicht einordnen, was der tut, wie der denkt, wie der da versucht, das zu vermitteln in seinem Leben. Der ist irgendwie anders, als man das selber machen würde, als man das selber empfindet. Schäme dich nicht, meinetwegen. In dem Fall von Paulus war es sicherlich krass, als einer, der verfolgt wurde, als einer, der von der Obrigkeit gefangen genommen wurde und eingesperrt wurde. So diese Auseinandersetzungen, in denen wir stehen, die sind oft viel kleiner, viel harmloser. Aber ich musste zurückdenken an meine Schulzeit. Ich bin zum Glauben gekommen, so in der Schule, 10. Klasse war das so. Und da war ein Freund, ein Klassenkamerad, ganz maßgeblich daran beteiligt, daran, dass ich zu Christus gefunden habe. Ich habe von dem viel gelernt und ich muss sagen, auch in unserem Zusammenleben, dann als wir dann beide gläubig waren, da habe ich auch manches Mal gedacht, Mensch Junge, was machst du denn hier jetzt? Das empfand ich als peinlich, als ungeschickt, als eigenartig, wie er manche Dinge gemacht hat. Er hätte es vielleicht einfach nur konsequent genannt. Das ist dann vielleicht eine Frage des Standpunktes, wie man Dinge einordnet. Ich fand manches einfach komisch und da war mir auch irgendwie klar, so will ich nicht sein. Die Frage ist, ob so ein Denken legitim ist. Schäme dich nicht meinetwegen. Ich finde, das ist eine ganz gewaltige Herausforderung, wenn wir uns als Geschwister das gegenseitig so deutlich machen. Schämen wir uns nicht füreinander, auch wenn einer was anders macht und anders denkt und vielleicht einen ganz komischen Weg geht in meinen Augen. Das ist ein Bruder, das ist eine Schwester. Da müssen wir uns nicht für schämen. Wir gehören zusammen. Wir sind beide auf dem gleichen Weg. Gott fragt da offensichtlich gar nicht so danach, ob der eine das so oder so macht. Das Entscheidende ist, dass wir als Geschwister an einem Strang ziehen. Und nach den Sachen, die vielleicht andere an mir komisch finden, habe ich in dem Fall ja noch gar nicht gefragt. Das gibt's ja sicherlich auch. Schämt euch des Evangeliums nicht. Und schämt euch der Geschwister in der Gemeinde oder wo auch sonst nicht. Dazu ruft uns Paulus hier auf. Und dann müssen wir nochmal auf unseren Vers kommen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Das war die Ausgangsposition, wo Paulus den Timotheus anpackt und sagt, nein, das ist es nicht. Und dann zeigt er ihm aber auch die Alternative auf. Er zeigt die Lösung auf, in die Richtung, in die es gehen kann. Nicht den Geist der Furcht, sondern er hat einen Geist der Kraft, einen Geist der Liebe und einen Geist der Besonnenheit uns Menschen gegeben. Diesen Geist, den wir immer wieder brauchen, weil uns das offensichtlich ausgeht oder verloren geht, diesen Geist, dem wir uns immer wieder aussetzen müssen, dem wir unser Herz, unsere Gedanken immer wieder ausliefern müssen, dass er wirklich Raum gewinnt in uns. Gottes Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist sicherlich keine umfassende Beschreibung all dessen, was den Heiligen Geist ausmacht. Und trotzdem finde ich es interessant, allein schon diese drei Begriffe hier zu sehen, im Gegensatz zu der Furcht. So, Gegenteil von Furcht wäre ja wahrscheinlich erstmal irgendwie, weiß nicht, Mut. Ist das Gegenteil von Furcht? Manche, die keine Angst haben, sind dann manchmal auch schnell draufgängerisch und denken über gar nichts mehr nach und handeln dann so. Aber Paulus splittet das hier so ein bisschen auf. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Die Kraft, die erstmal so die Möglichkeiten auslotet, was mit Hilfe des Heiligen Geistes möglich ist, was er tun kann, was weit über unseres hinausgeht. Die Liebe, die so ja unser Mitgefühl, unser Anteilnehmen am anderen anspricht und die da ganz hervorstechend ist. Die Besonnenheit, die vielleicht eher so ein bisschen das Intellektuelle anspricht und sagt, dass man einfach mitdenkt und sich Gedanken macht über das, was Gott möchte. Gottes Geist ist jemand, der uns weiterhilft, der uns auf die Sprünge hilft in diesen Bereichen. Die Möglichkeiten, das Mitgefühl, das Mitdenken, Kraft, Liebe, Besonnenheit. Und wenn man das so über diese beiden Punkte jetzt einfach nochmal auf diese beiden Punkte das bezieht, Zeugnis geben, ja, da brauche ich Kraft. Da gibt es Möglichkeiten, aber meine eigenen Möglichkeiten sind doch da sehr begrenzt. Da brauche ich Kraft, um die Furcht zu überwinden, die dann immer wieder klemmt und die mich zurückhalten will, oder eine Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit, die zu überwinden ist. Wenn es darum geht, zum Evangelium zu stehen, sich des Evangeliums nicht zu schämen, dann brauche ich Kraft, dann brauche ich immer wieder Hilfe, damit das im Endeffekt geschehen kann. Aber mit dieser Kraft allein ist es nicht getan, denn nur diese Kraft zu haben, das könnte auch sehr schnell, gleichgültig und lieblos machen. Wenn ich das Zeugnis geben will, dann brauche ich auch diesen Geist, der Liebe ist. Diesen Geist, der mich sensibel macht, der mir einfach zeigt, das Gegenüber ist verloren. Es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie 4 Punkte dem zu erklären, sondern es geht darum, ihn aus der Verlorenheit zu erretten, weil er Christus braucht, weil das wichtig für ihn ist. Dieser Geist Gottes, der Liebe ist, lässt uns ganz anders mit Menschen umgehen, lässt uns ganz anders mit Menschen reden. Und dann auch diesen Geist der Besonnenheit, das ist vielleicht eine sehr praktische Sache, dass ich mir auch einfach überlege, wie sage ich es denn dann im Endeffekt? Wie muss ich es denn sagen, damit der andere wirklich zuhört und es wirklich versteht? Und ich glaube, fand das interessant zu sehen, dass diese unterschiedlichen Aspekte, dass uns der Heilige Geist da auf die Sprünge helfen will, dass er uns dabei helfen kann. Die Kraft, das ist vielleicht das, was man am wenigsten aus sich heraus irgendwie machen kann, wo wir ganz abhängig sind, dass er uns da wirklich unterstützt. Die Liebe sicherlich auch. Gedanken machen kann man sich vielleicht auch ohne den Heiligen Geist. Aber das einfach zu sehen, dass er Besonnenheit schenken will, dass er Gedanken lenken und ordnen kann, damit wir einfach diese Aufgabe in einer guten Art und Weise wahrnehmen, finde ich sehr ermutigend zu sehen. Dass das die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in so unterschiedliche Richtungen geht und uns weiterhelfen kann. Und auch in der Verbundenheit mit anderen Geschwistern eigentlich genau das Gleiche. Der gleiche Heilige Geist mit den gleichen Möglichkeiten, der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit hilft uns, das Miteinander auch unter Geschwistern zu leben und zu gestalten. Er gibt mir Kraft, dem Timotheus vielleicht damit klarzukommen, als Paulus im Gefängnis saß, sich dafür nicht zu schämen. In der Gemeinde, da gibt der Heilige Geist Kraft, dass ich mich drunter stellen kann, unter das Wesen, unter Eigenheiten von anderen, unter Dinge, die vielleicht nerven oder die schwierig sind. Der Geist gibt Kraft, in der Gemeinschaft zu leben. Und der Geist schenkt die Liebe oder kann diese Liebe in uns bewirken, dass wir als Geschwister uns einfach sehen, so wie Christus uns sieht, nämlich mit den Augen der Liebe. Nicht, dass wir immer irgendwas leisten und richtig machen müssten, sondern einfach um des Menschen selbst willen geliebt. In der Gemeinschaft, in der wir leben, den Geist der Besonnenheit haben. Das heißt, auch mal nachdenken. Vielleicht erst überlegen, bevor man etwas sagt. Vorsicht vor Überheblichkeit. Sich bewusst machen, der andere meint es im Endeffekt auch gut. Wer gibt mir denn die Garantie, dass ich Recht habe? Vielleicht ist das so ein Stück Besonnenheit, zu der uns der Heilige Geist führt. Dass unser aller Erkenntnis irgendwie nur was Halbes ist und nur Stückwerk ist und nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich glaube, wir brauchen den Heiligen Geist, wenn wir ans Zeugnis geben denken, wenn wir an die Gemeinschaft denken. Und es gibt sicherlich viele andere Aufgaben, wo wir das einfach sehen, dass wir auf seine Hilfe, auf seine Kraft und Liebe und Besonnenheit angewiesen sind. Gott will uns ausrüsten, das hat er an Pfingsten uns gezeigt und deutlich gemacht, dadurch, dass sein Heiliger Geist gekommen ist. Und wenn wir im Neuen Testament gucken, bei Paulus, aber sicher auch an anderen Stellen, da ist oft die Rede davon, dass Paulus die Gemeinde auffordert, werdet voll Geistes. Begnügt euch nicht damit, wie es im Augenblick ist, werdet voll Geistes. Oder dämpft den Geist nicht, betrübt den Geist nicht. Nehmt das ernst, dass der Heilige Geist da ist und dass er in euch Raum gewinnen will und dass er euch weiterbringen will. Da soll es um Wachstum gehen, da soll es um Entwicklung gehen, um Heiligung in eurem Leben. Also wenn man diese Stellen so liest, ich meine, Pfingsten ist geschehen. Aber wenn man da Paulus später dann so liest, dann hat man schon den Eindruck, wir können was dafür tun, dass der Heilige Geist in uns Gestalt gewinnt, dass wir voll Geistes werden. Das ist nicht einfach so ein Automatismus oder das ist halt oder es ist nicht, da kann ich nichts dafür. Und wenn man in diesen Texten, wo davon die Rede ist, so ein bisschen drumherum liest, was Paulus dann so alles beschreibt, was dazu beitragen kann, eben voll Geistes zu werden, da stehen dann eine ganze Reihe Dinge. Und eine ganze Reihe eigentlich sehr banale und einfache Dinge, die uns helfen, in Gottes Gegenwart zu leben. Betet, dankt, lobt, ermutigt die anderen, singt Lieder. Alles Sachen, die uns in die Gegenwart Gottes rufen. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Eigentlich eine ganz banale Sache, das wissen wir alle, dass wir das wollen und sollen und das ist uns auch wichtig. Aber an solchen Sachen liegt es, wenn uns das Wort Gottes füllt. Gottes Geist ist eins mit seinem Wort. Da, wo wir das Wort Gottes an uns ranlassen, da gewinnt Gottes Geist Raum in uns. Und auch so ein Aspekt wie die persönliche Heiligung, dass wir einfach unsere Sünde vor Gott bringen und uns als Sünder vor Gott verstehen, immer wieder, das schafft Raum für Gottes Geist, für sein Denken, für sein Wirken in unserem Leben. Gottes Geist ist nicht geprägt von Furcht, sondern sein Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich denke, das soll ein letzter abschließender Gedanke sein, dass wir unter dieser Leitung des Geistes, unter diesen Aspekten, die uns da eröffnet sind, ja dann auch gerufen sind, Entscheidungen zu treffen. Unter der Leitung des Heiligen Geistes Entscheidungen treffen. Ist sicherlich auch viel umfassender als das, was wir in diesem einen Vers stehen haben, aber machen wir es an diesen Begriffen einfach nochmal fest. Ich musste bei der Vorbereitung so denken an eine Gemeindeversammlung, die wir dann bald haben werden, wo es wieder um The Door geht und um den zweiten Gottesdienst, wo wir uns sehr konkrete Gedanken machen müssen über Dinge, die unser Gemeindeleben betreffen, wo Entscheidungen zu treffen sind. Ich glaube, diese drei Aspekte, die Paulus hier nennt, diese drei Dinge, die der Heilige Geist in unserem Leben entfachen will und lebendig machen will, die helfen dabei. Besonnenheit. Das ist vielleicht erstmal so das vielleicht Naheliegendste für uns, dass man einfach drüber nachdenkt, naja, wie ist es denn, was war denn, was haben wir denn, was haben wir nicht, wie sieht es mit Geld aus, wie sieht es mit Mitarbeitern aus. Und da kann man zu sehr nüchternen Betrachtungen kommen, aber da fällt sicherlich auch rein zu sehen, ja, wie sieht unsere Berufung denn aus. Das ganz besonnen und nüchtern abzuklären, was hat Gott uns denn gesagt, wie ist unsere Berufung. Gott möchte uns den Geist dieser Besonnenheit schenken, dass wir das in einer guten Weise tun können. Aber dieses nüchterne Abklären, das reicht nicht. Gottes Geist ist ein Geist der Liebe. Und diese Liebe, die will uns dann auch die Augen öffnen über den eigentlichen Bedarf. Wenn ich jetzt an The Door zum Beispiel denke, na, da steckt ja was dahinter. Es geht ja nicht nur darum, den Keller aufzuschließen, sondern da geht es ja um Menschen, da geht es um Jugendliche, da geht es um einen Bedarf, der da ist. Wer braucht hier was? Gottes Geist, ein Geist der Liebe, schließt uns die Augen auf, einfach für Bedürfnisse von Menschen, die da sind. Und Gottes Geist ist ein Geist der Kraft und das fordert vielleicht am meisten heraus, das zu glauben und das auch anzunehmen, dass Gottes Geist uns diese Kraft schenkt, auch über unseren Mangel hinweg, wirklich zu beten und zu glauben, dass Gott Mangel füllen kann und dass er ja, von dem Punkt, an dem wir stehen, uns weiterbringen kann, obwohl wir im Augenblick vielleicht noch nicht die perfekte Lösung sehen. Gottes Geist ist ein Geist der Kraft, der vielleicht neue Mitarbeiter schenken kann, wo wir sie noch gar nicht sehen und erwarten, der uns Zeiträume und Zeit schenkt, wo wir sie nicht erwarten und noch nicht sehen. Gottes Geist ist ein Geist der Kraft, der uns einfach die Hartnäckigkeit vielleicht auch schenkt, dran zu bleiben in den Entscheidungen unseres Lebens und zu beten und zu ringen, dass es ein Stück wieder vorwärts geht. Ich finde es interessant zu sehen, wie vielfältig das Wirken des Geistes Gottes in unserem Leben sein kann, wenn wir offen sind für ihn, wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben, dass er uns mit seinen vielfältigen Möglichkeiten und Schattierungen, die einfach sein Wirken ausmachen, wenn er uns dadurch durchdringen kann und uns helfen kann in unserem Leben. Und das gilt ja jetzt nicht nur für diese beiden Dinge, die ich gerade so andeutungsweise genannt habe, das gilt ja für unser Leben, für unsere privaten, großen und kleinen Dinge und Entscheidungen ja auch. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Lasst uns voll Geistes werden und diese Kraft, Liebe und Besonnenheit in uns wirklich, ja, wir können es nicht entwickeln, aber in uns Raum gestalten, Raum geben, dass Gott sich entfalten kann in uns und unser Leben gebrauchen kann. Amen.